Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die ganze Welt zu Gast im Sonntagsspaziergang, auch mit Musik, akustisch auf jeden Fall. Der Rio Douro im Norden Portugals ist in Deutschland bei uns eigentlich kaum bekannt. Dabei ist das Tal des Douro dreifaches Weltkulturerbe der UNESCO, ein Nationalpark mit prähistorischen Felszeichnungen am Oberlauf, dann die terrassierten Hänge im Weinbaugebiet am Unterlauf und die Altstadt Porto an der Mündung mit ihren verwinkelten Gassen, in denen sich Häuser mit feuerroten Schindeldächern eng aneinander schmiegen. Kollege Tom Noga hat all das bereist mit Kajak und mit Frau und Kind.
Super hier, echt super hier.
Super ist es hier in der Tat. Allein das Farbenspiel des Wassers. Türkis an den seichten Stellen, dunkelblau, fast schwarz an den Tiefen. Dann die Felswände. Senkrecht ragen sie in den Himmel, ein paar hundert Meter hoch. Und über allem kreist ein Raubvogel. Ist das ein Adler oder ein Geier?
Wenn du vom Land wärst wie ich, wüsstest du es. Ein Geier natürlich. Adler sind viel kleiner.
Maria breitet die Arme aus. So groß sind die Schwingen dieses Geiers.
Dieser Vogel ist riesig.
Maria ist meine Freundin, eine Brasilianerin. Jonas, mein Sohn, ein Halbbrasilianer. Wir reisen als Familie, als Patchwork-Familie. Auf dem Rio Douro, von der spanisch-portugiesischen Grenze bis zur Mündung in den Atlantik bei Porto, der Hafenstadt im Norden Portugals. Mit dabei Ricardo Caetano, ein Freund. Er ist Reiseführer von Beruf, kommt aus der Region und kennt sie wie kein Zweiter.
Wir sind sehr stolz, dass dieses Tal zweifaches Weltkulturerbe der UNESCO ist. Mit dem Weinanbaugebiet am Unterlauf des Douro und dem Nationalpark Coa.
Aber noch paddeln wir entlang der Grenze. Am linken Ufer Spanien. Der Nationalpark Arribes del Duero, wie der Fluss auf Spanisch heißt. Am rechten der portugiesische Nationalpark, Douro Internacional. Die beiden Nationalparks sind Geheimtipps, jedenfalls für Mitteleuropäer. Ideal für Wanderer, Kletterer und Kajakfahrer. Ähnlich dem berühmten Gorge du Verdon in Südfrankreich. Die Felsformationen am Douro sind weniger spektakulär, die Steinwände weniger steil und die Schlucht ist nicht so eng und wildromantisch. Dafür ist es hier nahezu menschenleer. Gemächlich schlängelt sich der Douro durch eine Granitlandschaft. Auf den Hochebenen an beiden Ufern Felder, auf denen Pferde und Rinder grasen. Und Olivenhaine. Dazwischen ragen vereinzelt Kirchtürme hervor, rechteckig und sandsteinfarben. Die Dörfer sind klein, mit ein paar hundert, wenn es hochkommt, an die 1000 Einwohnern.
Das Klima hier ist extrem. Wir sagen scherzhaft, 9 Monate Inverno, also Winter, und 3 Monate Inferno. Die Winter sind kalt, zwar selten unter 0 Grad, aber durch den Wind auf den Plateaus sehr unangenehm. Und die restlichen Monate sind die Hölle, weil die Temperaturen locker auf 45 Grad steigen können.
Jetzt im Herbst sind es gute 20 Grad, ideal zum Kajakfahren. Hinter jeder Biegung des Douro ein neuer atemberaubender Anblick. Auf bizarre Felsformationen, auf rauschende Wasserfälle, auf Steilhänge, in die sich Ginsterbüsche krallen. Nach einer weiteren Biegung mündet ein Nebenfluss in den Douro, der Coa.
Mitte der 1990er Jahre wurde am Oberlauf des Coa eine Staumauer gebaut. Dadurch ist der Wasserspiegel am Unterlauf abgefallen und man hat an den Felsen Gravuren entdeckt, die zwischen 11.000 und 30.000 Jahre alt sind. Seit 1996 ist das Tal des Coa ein archäologischer Park. Seit 1998 Weltkulturerbe der Menschheit.
Wir treffen Antonio Teixeira. Er ist Archäologe und von Anfang an dabei, seit der Park eröffnet wurde.
Ich gehöre schon zum Inventar.
Antonio wirft ein Boot mit Außenbordmotor an und steuert es in den Rio Coa. Zur Auswahl hätte auch ein Elektroboot gestanden. Aber es ist groß und nicht eben wendig. Um die Felsmalereien richtig zu sehen, muss man nah ran. Das geht nur mit einem kleinen Boot.
Da oben, das Nest eines Schwarzstorchs. Jetzt im Winterhalbjahr sind sie in wärmere Gefilde gezogen, nach Nordafrika. Sie bauen sich ihre Nester immer in 4-5 Metern Höhe und sie kehren immer wieder dorthin zurück.
Guck mal da oben, was ist das da, Jonas? Was da? Ja, da auf diesem vorderen Felsen hier, da ist doch so ein Gestrüpp drauf. Was ist das, meinst du?
Meinst du das Weiße?
Ja.
Ein Nest.
Genau. Ein Storchennest. Also die kommen hierher im Mai und nisten dann hier im Canyon.
Aber wieso nur im Mai?
Weil jetzt ist es hier zu kalt, jetzt ziehen die weiter nach Süden.
Coa ist nicht nur ein archäologischer Park, sondern auch Vogel- und Naturschutzgebiet. Auf 220 Quadratkilometern, das entspricht der Fläche Frankfurts, nisten hier Schwarzstörche und Gänsegeier. Auf den Hochebenen grasen Steinböcke, Rothirsche und Rehe. Iberische Wölfe streifen umher. Sie sind schmaler gebaut als die mitteleuropäischen und haben schwarze Markierungen an den Vorderläufen und am Schwanz. Seit kurzem auch wieder Luchse und Ginsterkatzen. Sie sind grauschwarz gefleckt und extrem scheu. Antonio steuert eine Einbuchtung zwischen zwei Felsen an.
Das ist die Canada do Inferno. Canada heißt kleine Schlucht und Inferno, weil es hier sehr tief ist und im Sommer extrem heiß wird, über 45 Grad im Schatten. Das ist die erste Felszeichnung, die wir entdeckt haben. Ein Auerochse. Könnt ihr das von hier erkennen? Hier die Hörner und das ist der Kopf. Er blickt nach links.
Mit einem Laserpointer zeichnet Antonio die Konturen des Stiers nach.
Ich sehe es.
Da sind noch mehr, aber wir müssen näher ran, um sie zu sehen. Auf diese Entfernung ist es schwierig.
Der Auerochse ist riesig, 2x3 Meter groß. Teils wurden die Konturen weitergeführt. Erneut fährt Antonio mit dem Laserpointer über die Linien. Aus dem Kopf des Auerochsen erwächst eine Ziege, aus dem Rumpf ein Pferd.
Es hat zwei Köpfe, wird also in Bewegung dargestellt. Dieses Motiv findet sich hier häufig. Damit unterscheiden sich die Felszeichnungen in Coa von allen anderen auf der Welt. Das Element der Bewegung findet sich sonst nicht in der Kunst aus der Steinzeit.
Über 80 Fundstellen gibt es am Rio Coa, auf einer Länge von 17 Kilometern. Auch das ist einzigartig. Galerien steinzeitlicher Kunst dieser Größenordnung hat man bisher nur in geschützten Grotten und Höhlen vorgefunden, nicht jedoch unter freiem Himmel. Auf den frühesten Petroglyphen sind die Tierkörper eckig und ungelenk gezeichnet. Auf späteren werden sie immer gegenständlicher. Einige zeigen Lebensereignisse, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt. Auch die Zeitspanne ist verblüffend. Was hat die Steinzeitmenschen über 19.000 Jahre immer wieder an den Rio Coa geführt? Und warum haben sie hier Gravuren immer wieder übermalt und weitergeführt?
Das Übermalen ist das große Rätsel der Steinzeit. Aber noch viel rätselhafter ist der Zeitraum zwischen der ersten und der letzten Figur hier. Die Steinzeitmenschen sind zurückgekehrt nach 1000, 3000, 5000 Jahren und haben die alten Figuren übermalt. Und direkt daneben sind Felsen ohne Zeichnungen. Warum haben sie nicht auf denen gemalt? Die Felsen mit den Gravuren müssen ihnen also wichtig gewesen sein. Vielleicht haben sie ihnen etwas Magisches zugeschrieben, vielleicht eine religiöse Bedeutung, vielleicht haben sie die Felsen als Altare genutzt. Oder sie haben mit den Gravuren ihr Territorium abgesteckt. Das ist das Problem mit der Vorgeschichte. Wir werden es nie wissen. Andererseits hat das auch etwas Schönes. Man kann an die Hypothese glauben, die einem am besten gefällt.
Zurück auf dem Douro. Hinter der Einmündung des Rio Coa wird die Landschaft lieblicher. Bis zum Horizont wellen sich Hügel, mal sanft, mal schwindelerregend, hoch und steil. Alle sind terrassiert, von den Kuppen bis hinunter ans Ufer. Auf den Terrassen Weinstöcke, so viele wie der Platz hergibt. Auf manchen nur eine Reihe, auf anderen 10, 20. Eine Landschaft wie eine gigantische Skulptur aus vertikalen und horizontalen Linien. Überirdisch schön.
Der Schriftsteller Miguel Torga hat den Douro mal als geologisches Gedicht bezeichnet. Diese beiden Worte drücken perfekt aus, was wir gerade sehen.
Zwischen den Weinstöcken immer wieder Olivenhaine. Olivenöl ist neben Wein das zweite landwirtschaftliche Produkt, das in diesem Teil des Valle do Douro hergestellt wird. Die Haine erfüllen aber auch einen anderen Zweck, sagt Ricardo.
Die Olivenbäume wurden ursprünglich gepflanzt, damit der Boden nicht erodiert. Die Hügel hier bestehen aus Schiefergestein. Sie sind so steil, dass man ohne Terrassen nichts anbauen konnte. Zum Befestigen der Terrassen hat man Schieferschindeln übereinander gestapelt. Weil kein Zement verwendet wurde, kann Wasser abfließen. Hier kommen die Olivenbäume ins Spiel. Sie wachsen langsam und wurzeln tief und verhindern dadurch, dass der Boden absackt.
Das Valle do Douro ist das älteste klassifizierte Weinanbaugebiet der Welt. Darauf ist man hier sehr stolz. Und das kam so. Nach einem Handelskrieg zwischen Frankreich und Großbritannien Ende des 17. Jahrhunderts schnellten die Preise für den auf der Insel beliebten Bordeaux in die Höhe. Britische Kaufleute sahen sich nach Alternativen um und stießen auf den Portwein vom Rio Douro. Um Preise und Qualität zu sichern, ließ der damalige portugiesische Premierminister das Weinanbaugebiet klassifizieren.
Es gibt viele Legenden über die Herkunft des Portweins. Wahrscheinlich haben Mönche in einem Zisterzienserkloster Ende des Mittelalters zufällig entdeckt, wie man ihn herstellt. Sie haben nach Wegen gesucht, wie man Wein in den heißen Sommern hier haltbar macht, und hatten die Idee, Weindestillat zum gärenden Most zu geben. Die Fermentierung wurde gestoppt. Es entstand ein süßer, hochprozentiger Wein, der Portwein.
Heute wacht das Instituto dos Vinhos do Douro e Porto über die Qualität des Portweins. Es legt Anbaugebiete und Mengen fest, Rebsorten und Preise. Und nicht zuletzt die Regeln für die Herstellung. Die Fortifizierung, also das Stoppen der Gärung, muss mit 77-prozentigem Weindestillat erfolgen. Der Alkoholgehalt des Portweins zwischen 19 und 22% liegen. Am Unterlauf des Douro säumen vereinzelte Dörfer die Ufer, Kirche, ein paar Häuser, mehr nicht. Dazwischen bimmelt eine Bahn. Sie verbindet Porto mit Pocinho nahe der spanischen Grenze. Auf den Hügeln hoch oben thronen immer wieder strahlend weiß getünzte Landhäuser. Manche groß und herrschaftlich mit Türmen und Erkern, die meisten schlicht. Das sind die Quintas, sagt Ricardo. So werden hier die Weingüter genannt. Der Begriff geht zurück auf den Anteil, den Weinbauern an die portugiesische Krone abführen mussten. Die Quinta, ein Fünftel. An der Quinta das Tessederas legen wir an. Sie gehört Francisco Passos. In seinem ersten Leben war er Informatiker in Porto. Nach dem Tod seiner Eltern vor bald 30 Jahren hat Francisco das Weingut seiner Familie übernommen. 4 Zimmer vermietet er an Übernachtungsgäste. Auf der Terrasse mit herrlichem Blick über den Rio Douro bietet er ein Mittagessen an. Zurückzukehren war die beste Entscheidung meines Lebens, sagt Francisco.
Ich kann mich nicht satt sehen an der Landschaft hier. Sie ist lebendig und ändert sich mit den Tages- und Jahreszeiten. Die Farben, das Licht, die Töne. Immer wieder entdecke ich etwas, das mir vorher nicht aufgefallen ist. Hier ist es alles andere als langweilig. Im Gegenteil.
Maria ruht sich in einem Schaukelstuhl aus. Jonas spielt mit Franciscos Hund. Der heißt Matulau, auf Deutsch Streuner. Außer uns sind noch zwei andere Paare da, auch sie unterwegs auf dem Rio Douro. Francisco tischt auf. Wurst und Käse, Eier, Brot und eine Karaffe mit einem beige-roten Getränk auf Eis.
Wow, super erfrischend.
Wurst und Käse sind aus eigener Herstellung, die Eier aus dem eigenen Hühnerstall. Das Brot ist selbst gebacken. Und der Wein? ist zumindest aus eigenem Anbau. Nach der Lese aber verkauft Francisco die Trauben an Symington's, einer der großen Kältereien. Klima und Topographie und die mit 3000 Kilogramm pro Hektar geringe Produktivität der Böden im Valle de Douro lassen ihm keine andere Wahl. Wie den meisten kleinen Winzern auch. Zum Vergleich, im Anbaugebiet des Vinho Verde, eines Massenweins, bescheren die Rebstöcke den Winzern den 3- bis 4-fachen Ertrag. Joana Pinto und ihr Bruder Antonio in der Quinta Massanita gehen einen anderen Weg. Sie produzieren hochklassigen Tafelwein aus autochthonen Trauben wie Govello, Touriga oder Viosinio, die nur am Douro vorkommen und auf 3 verschiedenen Höhenlagen.
Es gibt im Wesentlichen 2 Methoden, Rosé herzustellen. Zum einen die roten Trauben unzerkleinert abzupressen und die Weißwein ohne Schale zu vergären. Oder sie in den Gärbehälter für Rotwein zu geben. So machen wir es. Nach 1 bis 2 Tagen setzt sich unten eine helle Flüssigkeit ab. Daraus machen wir Rosé. Diese Methode hat 2 Vorteile. Unser Rosé ist farblich vielschichtiger und unser Rotwein kräftiger, weil mehr Schalen und damit mehr Farbstoffe im Gärbehälter verbleiben.
20 Weine produziert Massanita. Weiße, rote und Rosé. Bei den Weißweinen experimentiert Joana gerne mit Mischungen verschiedener Rebsorten und schafft so Geschmackssensationen voller Fruchtaromen, Würze und Kraft. Demnächst sollen 2 Portweine hinzukommen. Ein Ruby, in der Flasche gereift und mit kräftigem Aroma, und ein im Fass gereifter, fruchtiger Tawny. Mit gerade bald 100.000 verkauften Flaschen ist die Jahresproduktion bei Massanita gering. Andererseits hat sie sich in den letzten beiden Jahren nahezu verdoppelt.
Noch ist es schwer für Ausländer, unsere Weine kennenzulernen, uns überhaupt wahrzunehmen. Aber das ändert sich gerade. Die Konsumenten emanzipieren sich mehr und mehr von den französischen Weinen. Und damit werden sie hochklassige Weine aus Portugal, Spanien, Georgien oder Ungarn kennenlernen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Porto, das Ende unserer Reise. Fast das Ende. Wir bummeln durch die engen Gassen von Arribeira, der Altstadt. Auch sie ist Weltkulturerbe. Und durch Foz Velha, das ehemalige Hafenviertel, mit seinen schicken Hotels und Restaurants. Am nördlichen Ufer des Rio Douro die Lagerhäuser der großen Portweinkältereien. Grahams, Taylors, Sandemann. Von hier sind es nur noch ein paar hundert Meter, dann mündet der Rio Douro in den Atlantik. In einem Restaurant auf der Promenade bestellen Maria und ich, na was wohl, Portwein. Einen Very Old Tawny. 40 Jahre gereift, fruchtig und süß. Eine tolle Reise geht zu Ende. Durch ein Tal, das einmalig ist, weil die Natur hier etwas Wildes, Ungezähmtes geschaffen hat und der Mensch es kultiviert hat, im besten Sinne des Wortes.
Das war eine tolle Reise. Ich habe so viel über Wein gelernt. Und Coa war einfach nur fantastisch.
Jonas hat am Strand gespielt. Jetzt kommt er zu uns hoch.
Total gut, weil ich bin ja auch mit 2 Hunden. Ich habe mit 2 Hunden gespielt und Kajak gefahren. Also ich fand's cool.
Was war das Tollste?
Die Hunde.
Ich muss lachen. Jeder von uns hat etwas anderes mitgenommen aus dem Valle do Douro. Kann man etwas Besseres über eine Reise sagen?